Deutschlandfunk. Agenda.
Zu Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Heute mit der Frage im Kopf, wie es denn wohl, wenn alle von Digitalisierung sprechen, um eine sehr alte Kulturtechnik steht, dem Lesen. Wer es nicht kann oder nicht gut kann, wird in dieser Gesellschaft nicht gut zurechtkommen. Folglich gab es auch in den vergangenen Jahren in den Grundschulen viele Anstrengungen, die Lesekompetenz bei den Kleinen zu messen und zu fördern. Und dann kam Corona und alles wurde schwieriger. Vor allem die Zeit des Distanzunterrichts, der definitiv nicht für Erstklässler gemacht ist, hat Lücken gerissen, die bis heute nicht geschlossen sind. Was tun in dieser Situation? Wie kann das Versäumte nachgeholt werden? Vor allem aber, wie die Freude am Lesen geweckt werden? Und was ist mit den Kindern, die von zu Hause keinen selbstverständlichen Umgang mit Texten, mit Zeitungen, mit Büchern gewohnt sind? Unser Thema also heute in Agenda: Lesen in Pandemiezeiten. Sie sind herzlich eingeladen, eigene Antworten und Erfahrungen beizusteuern. Ich nenne die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons 00800 4464 4464 00800 4464 4464, und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. Unser erster Gast ist die vielfach preisgekrönte Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boye. Guten Tag, Frau Boye.
Guten Morgen, Herr Wiebeke.
Von Ihnen gab es kürzlich einen Weckruf zu hören und zu lesen, dass wir uns diesem Thema stellen sollten. Was war passiert oder was hat Sie alarmiert?
Ja, das war ja nicht der erste Weckruf und der kommt ja auch nicht nur von mir. Ich schreibe seit 37 Jahren Bücher für Kinder und seitdem bin ich auch immer wieder an Schulen unterwegs und habe schon sehr früh gemerkt, dass die Lesefähigkeit ganz offensichtlich zwischen Schulen in sogenannten bildungsbenachteiligten Gegenden und bildungsbevorzugten unglaublich unterschiedlich ist. Das sind geradezu dramatische Unterschiede. Wenn Sie in einem Stadtteil, in dem sich die Eltern um die Bildung und auch um das Lesen der Kinder bemühen, zum Beispiel am Anfang einer Lesung ein Buch hochhalten und sagen, kann mir jemand sagen, wie das Buch heißt? Aus dem will ich jetzt vorlesen. Dann gehen da schon Ende der ersten, Anfang der zweiten Klasse fast alle Finger in die Luft. Machen Sie das gleich in einem bildungsbenachteiligten Stadtteil, erleben Sie noch in der vierten Klasse, dass sich zunächst keiner meldet, dass die Lippen sich bewegen, dann melden sich vielleicht die drei Mutigsten. Und ich habe das aber zunächst mal für eine persönliche Erfahrung gehalten. Und Ende 2017 kamen ja dann die Ergebnisse der IGLU-Studie, die 53 OECD-Länder auf die Lesefähigkeit im Grundschulalter untersucht hatte.
Ja.
Und dabei kam dann heraus, dass in Deutschland am Ende der vierten Klasse 18,9% aller Kinder, also das ist ein Fünftel, nicht so lesen kann, einen Text nicht so lesen kann, dass es ihn auch versteht. Es kann ihn durchbuchstabieren, es versteht ihn aber nicht.
Und am Ende der vierten Klasse, also im Alter von 10.
Richtig. Also die haben in der Grundschulzeit das Lesen nicht gelernt. Und in der Sekundarstufe 1 gibt es ja auch keinen Unterricht mehr, speziell um die Lesekompetenz zu fördern. Das Ergebnis zeigt uns PISA. Das heißt, am Ende der Sekundarstufe 1 sind es dann sogar 21% der Schüler und Schülerinnen, die nicht so lesen können, dass sie einen Text verstehen. Und da stellt sich natürlich erstens die Frage, was haben die in der ganzen Sekundarstufe 1 überhaupt in den Fächern mitgekriegt? Und es stellt sich die Frage, wie sollen die ins Berufsleben eintreten? Für jeden qualifizierten Beruf in Deutschland.
Ja, jetzt müssen wir festhalten, all das, was Sie bisher gesagt haben, sind Befunde aus der Zeit vor der Pandemie.
Richtig, richtig. Und all das wird sich natürlich noch massiv verschlechtert haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie auch Herrn Vaccaro im Gespräch.
Ja.
Der wird Ihnen dazu sicher was in Bezug auf dritte Klassen sagen können, bei denen es in Hamburg schon eine Untersuchung gab, die allerdings nur den ersten Lockdown einschließt.
Genau, wir werden Herrn Vaccaro nachher vorstellen, übrigens auch Stefan Giese, der eine Grundschule in Hamburg leitet. Aber heißt das, weil Sie jetzt auch gar nicht mehr die Möglichkeiten vermutlich hatten, in Schulen Lesungen durchzuführen, dass Ihnen so ein wenig der Kompass fehlt, was in der Zwischenzeit dann noch an zusätzlichen Lücken aufgetreten ist?
Na, das höre ich ja durchaus von den Schulen, zu denen ich im Laufe der Jahre auch Kontakte aufgebaut habe. Und sie haben eben gesagt, Distanzunterricht ist für Erstklässler nicht optimal, weil die natürlich mit digitalen Geräten noch gar nicht so umgehen können. Das gilt für viele andere Kinder auch. Und wir haben ja auch erlebt, dass viele Kinder zu Hause gar nicht die Möglichkeit haben. Gerade am Anfang der Pandemie haben viele Schulen mit Überraschung festgestellt, dass sie zwar versucht haben, Unterricht digital anzubieten, dass es in den Familien aber nur das eine Handy von Papa gab. Man muss sich ja auch vorstellen, das sind nicht nur die Anschaffungskosten, da kommen die Kosten, wenn man jetzt von Laptops spricht zum Beispiel, da kommen die Kosten für das WLAN dazu. Es kommen die Kosten bei Handys oder Tablets für die Flatrate dazu. Viele, viele Familien können sich das gar nicht in ausreichender Zahl erlauben, um ihre Kinder damit auszustatten.
Frau Beuer, wenn Sie für den Moment nochmal an die vielen Situationen, die Sie in Schulen über die Jahre hinweg erlebt haben, wenn Sie daran nochmal zurückdenken. Ich fände es gut, wenn Sie uns ein Beispiel dafür geben, um diese soziale Schere nochmal klar zu machen.
Mhm. Ja, also ich lasse die Kinder ja nichts vorlesen. Insofern ist ja mein Überblick über die Lesekompetenz keineswegs vollständig. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe mir angewöhnt, am Anfang von Lesungen ein Buch hochzuhalten und einfach den Titel vorlesen zu lassen. Und das sind dann einfache Titel. Und ich merke dann aber im Verlauf, dass es nicht nur um die Lesekompetenz geht, wobei die mir im Augenblick das Wichtigste ist, sondern auch um den Zugang zu Büchern. Auch der fällt ja ganz vielen Kindern eben auch wieder in bildungsbenachteiligten Milieus sehr viel schwerer als anderen Kindern. Ja. Und man muss sich ja vorstellen, dass zum Beispiel das Lesen von Büchern auch die Lesekompetenz nochmal wieder stabilisiert, aber auch noch vieles andere mit sich bringt. Und Kinder, die überhaupt keine Erfahrung mit Büchern gemacht haben, bevor sie in die Schule kommen, die sind zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann, die sind zum Beispiel gar nicht an Handlungsdramaturgien gewöhnt. Also ein Kind, das schon mehrere Bücher vorgelesen gekriegt hat, das weiß, wenn es am Anfang so eine Andeutung gibt, dass irgendjemand einen bösen Blick wirft oder so, dann erwartet das Kind, das ist wahrscheinlich ein Böser, auch wenn er jetzt immer ganz nett ist. Ja. Das war so. Und das baut dann Spannung auf. Man will wissen, ist das wirklich so? Kinder, die keine Erfahrung mit Büchern haben, sind gar nicht so in der Lage, auch diese Form von Spannung zu erleben.
Ich glaube, wir werden nachher noch Gelegenheit haben, Frau Beuer, dann zu überlegen, was das eigentlich für Sie, für das Texten auch bedeutet als Autorin. Aber wir wollen jetzt mal versuchen, eine Idee davon zu geben, was die Pandemie in dieser Hinsicht, was die Kompetenz des Lesens angeht, angerichtet hat. Und eine erste Stichprobe kommt aus einer Kölner Grundschule, die Bettina Köster besucht hat. Natürlich an passendem Ort.
Ich bin hier in der Schulbücherei der Maria-Sibylla-Merian-Schule im Kölner Süden. Und um mich herum sind hier jede Menge Bücher, natürlich, wie sich das für eine Bücherei gehört. Und es gibt so eine kleine Ecke mit einem Kissen, wo sich die Kinder draufsetzen können oder sich ein bisschen hinkuscheln können zum Lesen. Und bei mir sitzt auch Frau Porscholz. Sie ist die Leiterin der Schule. Frau Porscholz, wie hat sich das Lesen in der Corona-Zeit hier an der Schule verändert? Das heißt auch, wie hat sich das Leben hier in der Bücherei verändert?
Durch die Kontaktbeschränkungen, die natürlich mit Pandemiebeginn Einkehr gehalten haben, war es natürlich auch nicht mehr möglich, einige Angebote durchzuführen. Dazu gehört zum einen die Förderung der Kinder durch Lesementoren. Ne? Die Kinder sind nicht mehr in die Schule gekommen, die Lesementoren auch nicht. Und in der Vergangenheit war die Schulbücherei immer so organisiert, dass es eben einen Pool an Eltern gab, die die Ausleihe übernommen haben. Und das ist natürlich auch gestoppt, weil das einfach nicht mehr möglich war.
Wie war Ihr Eindruck dann in dieser Zeit? Welche Kinder haben da möglicherweise nicht mitkommen können?
Vor allen Dingen die Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder wo die Eltern eben nicht Deutsch als Muttersprache haben oder das eben auch als Zweitsprache gut sprechen. Und dann haben wir uns aber darum bemüht, diese Kinder hier in die Notbetreuung quasi zu holen, um die Kinder quasi bei der Durchführung des Lernens auf Distanz zu unterstützen. Und das ist uns auch mehrheitlich geglückt.
Um nochmal aufs Leseverhalten direkt zurückzukommen, was haben Sie für einen Eindruck? So, sind da die Kompetenzen vielleicht auch zurückgegangen?
Das glaube ich nicht. Also jetzt bei uns im Besonderen nicht, weil glücklicherweise jedes Kind über ein Endgerät verfügt hat und die Lehrer dann auch eben geguckt haben, was es da für Möglichkeiten gibt. Jede Klasse hatte ein klasseninternes Padlet. Auf diesem Padlet wurden Angebote zur Leseförderung gemacht. Es gab Lern-Apps, mit denen man lesen konnte. Es wurden E-Books erstellt mit Programmen. Und es haben Videokonferenzen stattgefunden, in denen gelesen wurde und die natürlich dann auch dazu da waren, zu diagnostizieren, wo steht das Kind und was sind jetzt die nächsten Schritte, was bräuchte das Kind vielleicht in den kommenden Wochen, um sich da noch weiterzuentwickeln.
Also da haben Sie dann schon geschaut, auch die Lehrerinnen und Lehrer, an welchem Punkt das Kind gerade steht und welche spezielle Förderung es braucht?
Ja, wir haben versucht, das quasi zu ermöglichen und auch den Kindern regelmäßig eine Rückmeldung zu geben zu dem, was bearbeitet wurde, damit die Kinder auch nicht so ins Leere arbeiten und das auch so ein bisschen aufeinander aufbaut.
Was für spezielle Formen von Leseförderung haben Sie denn?
Es werden regelmäßig Diagnosen durchgeführt, um quasi zu gucken, wo stehen die Kinder, wo sind Kinder, die man im Blick haben muss. Wo ist die Problematik? Und dann wird entsprechend reagiert.
Haben Sie mal ein Beispiel dafür, dass ich mir das so ein bisschen konkreter vorstellen kann? Für so eine Diagnose zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel den Stolperwörter-Lesetest. Den führen wir hier regelmäßig durch. Und da gibt es dann eine Auswertung zu, die dann eben Klassenstufen entsprechend eine Rückmeldung gibt, ob das jetzt in der Norm ist oder ob das eben jetzt ein Ergebnis ist, was ja besondere Förderung erfordert. Und sind vor allem die Klassenlehrkräfte, die in erster Linie die Kinder beim Lesen fördern, weil die ja auch die meiste Zeit mit den Kindern zusammen verbringen. Und wenn wir dann merken, dass diese Förderung, die in der Klasse stattfindet, nicht ausreichend ist, dann bekommen diese Kinder eben noch zusätzlich Förderung im Rahmen der Leserechtschreibförderung oder indem sie eben einen Lesementor an die Seite gestellt bekommen.
Dies also erste Eindrücke aus einer Kölner Grundschule. Im Kopf den Gedanken von Kirsten Brühe, den wir vorhin gehört haben, dass die sozialen Lagen in den Grundschulen natürlich sehr unterschiedlich sind. Und deshalb ist es gut, dass Stefan Giese unser Gast ist. Er leitet die Grundschule am Schlemerpark in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Giese.
Guten Morgen, Herr Wiebeke.
Ja, jetzt dürfen Sie sich vergleichen mit dem Gehörten.
Ja, also vieles von dem, was ich gehört habe, ist bei uns ganz ähnlich tatsächlich. Also die Diagnostik, das, was man im Distanzunterricht gemacht hat, gerade in den Jahrgängen 3 und 4, sag ich mal, da haben wir ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben hier auch ein spezielles Lesetraining, bis Lesetraining heißt das, kommen wir vielleicht später nochmal genauer drauf, ja, dass wir mit den Kindern machen. Aber was man sagen muss ist, viele Kinder haben wir auch nicht erreicht. Wir hatten das vorhin schon genannt, Frau Buhi hat das vorhin gesagt, dass einfach viele Kinder zu Hause gar nicht die Möglichkeiten haben, digital teilzunehmen. Und wir haben viele Kinder, die in den Wohnunterkünften leben hier, mit Fluchthintergrund. Dort haben wir vieles versucht, aber am Ende haben wir nicht alle erreicht und haben dann viele reingeholt in die Schule.
Wie versuchen Sie sich denn heute einen Überblick zu verschaffen, um zu verstehen, was die neuen, zusätzlich dazugekommenen Defizite sind?
Das ist eigentlich relativ schnell zu erkennen. Also zum einen machen wir natürlich auch Lesetests, wie das eben gerade auch schon von der Kollegin genannt wurde. Das tun wir auch.
Dieser Stolpertest.
Genau,
Stolpertest. Muss man, glaube ich, ein bisschen erklären.
Genau.
Da ist ein Wort eingeschmuggelt in einen Satz, das nicht dahin gehört. Und dann prüfen Sie, ob das Wort von den Kindern erkannt wird oder nicht.
Richtig, genau so ist es. Und was wir aber auch feststellen, ist, gerade bei den kleineren Kindern, die in der Alphabetisierungsphase sind, in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse, das heißt, die ja erstmal die Buchstaben lernen müssen, Anlaute, Endlaute von Wörtern lernen müssen, da stellen wir fest, dass wir natürlich eigentlich am Ende der ersten Klasse mit diesem Prozess durch sein sollten und die Kinder kleinere Wörter lesen können und wir nun mindestens ein halbes Jahr hinterher sind. Wir sind sowieso in diesen herausfordernden Lagen, in der wir hier sind, immer ein bisschen hinterher, aber das ist deutlich mehr geworden.
Gut, das müssen wir verstehen. Also der Prozess der Alphabetisierung, sagen Sie, ist üblicherweise am Ende der ersten Klasse abgeschlossen oder sollte es sein. So, und jetzt haben wir Januar 22 und die jetzt nicht mehr in der ersten, sondern bereits in der zweiten Klasse sind. Haben wir jetzt schon den Jahrgang identifiziert, der es besonders schwer hat?
Das sehe ich so, wobei ich sehe das auch so bei den beiden Jahrgängen darunter. Denn auch das, was vorhin in den Kitas gelaufen ist, in den Vorschulen gelaufen ist, ist ja ganz wichtig, um hinterher einen Schriftspracherwerb zu haben, der auch gelingt. Tatsächlich ist es aber so, Jahrgang 2, das waren diejenigen, wenn ich es richtig im Blick habe, die am Ende der Vorschulzeit seit März dann in Lockdown gingen und dann den Anfang erste Klasse auch nicht mehr richtig vollzogen haben. Da ist es so, dass wirklich die Kolleginnen und Kollegen nach dem Lockdown eigentlich wieder von vorne anfangen mussten mit der Alphabetisierung. Vieles war verloren gegangen. Wir haben das versucht, die Kollegen haben das versucht über Distanzunterricht. Es gab auch bei uns Padlets, womit gearbeitet hat. Aber es war am Ende so, dass viele Kinder nicht erreicht wurden, auch wenn wir viele reingeholt haben.
Nehmen wir Erik Vaccaro dazu. Er arbeitet beim Amt für Bildung in Hamburg. Sein Referat heißt Steigerung der Bildungschancen. Herr Vaccaro, guten Tag.
Guten Tag, Herr Wiebeke.
Ja, jetzt werden Sie wahrscheinlich in die Rolle hineinkommen, einen Überblick zu schaffen, jedenfalls bei Ihnen in Hamburg, wo wir stehen und wie man das diagnostizieren kann, was jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so richtig durchgetestet wurde, oder?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, wichtig, vorneweg zu sagen, dass wir sozusagen viele Erkenntnisse noch gar nicht haben. Und die Pandemie ist ja auch sozusagen eine Abfolge von sehr unterschiedlichen Phasen. Also wir haben ja tatsächlich diesen ersten relativ kurzen Lockdown gehabt, wo man vielleicht eher sagen kann, dass das hat man so in einigen Fällen vielleicht sogar so ein bisschen verschmerzen können. Dann gab es eine Phase Wechselunterricht, dann gab es wieder Präsenz, dann gab es einen längeren Lockdown und dann gibt es jetzt im Moment ja auch eine Präsenz, die sozusagen von hohem Krankenstand gezeichnet ist und so weiter. Also wir sind ja sozusagen durch verschiedene Phasen gegangen und können eigentlich noch gar nicht so ganz genau sagen, welche Phase jetzt was hinterlassen hat. Also was
gut,
wir
aber wissen, wir haben jetzt einen ersten Kompass von Herrn Giese gehört. Also dass ein halbes Jahr Verspätung bei den ehemaligen Erstklässlern vielleicht zu messen ist.
Genau, ich kann Ihnen ja vielleicht einmal kurz erklären, was wir in Hamburg messen und was wir da sozusagen sehen können. Frau Beuer hatte es ja auch schon erwähnt, was wir sozusagen jetzt so ein bisschen besser im Blick haben, sind die Ergebnisse der dritten Klassen. Also wir testen ja nicht alle Klassen ständig und in Zeiten der Pandemie sowieso nicht, sondern wir haben in Hamburg sogenannte Kermit-Testungen, nennen wir das. Das sind wirklich systematische Testungen der Leistungsstände in Deutsch und Mathematik. Und das machen wir sozusagen über die ganze Schullaufbahn, Klasse 2, 3, 5, 7, 8 und 9. Und das haben wir auch in der Pandemie gemacht. Also zum Teil wurde das verzögert, weil das im Distanzunterricht auch nicht ging. Aber man hat sozusagen versucht, das trotzdem sozusagen durchzuziehen. Und als erstes muss man sagen, diese Kermit-Daten, die sogenannten Kermit-Daten, wo man sozusagen genau dann auch vergleichen kann über die Jahre, wie war es vor der Pandemie, wie war es sozusagen im Jahr 2020 und 2021, die werden sozusagen den Schulen zurückgemeldet. Das heißt, selbstverständlich haben wir die Schulen in sozial benachteiligt. benachteiligten Regionen, kann man pauschal sagen, die haben es sicherlich schwerer an der Stelle, aber auch die sind natürlich alle unterschiedlich. Deswegen ist es wichtig, dass diese Daten an die Schulen gehen für ihre eigenen Schülerinnen und Schüler und dass die sozusagen dann auch genau gucken können, wo sind denn da Lücken. Und da gibt es sozusagen auch nicht pauschale Antworten. Aber was man schon sagen kann, ist, wenn wir jetzt auf die hamburgweite Auswertung gucken, dass wir Lernrückstände haben. Also Frau Boyer hatte ja schon darauf hingewiesen, wir testen in Deutsch das Leseverständnis und die Rechtschreibung. Wir haben vor allem beim Leseverständnis größere Lücken auch als bei der Rechtschreibung und beides zusammen ein bisschen größer auch als in Mathematik. Ich rede, wie gesagt, hamburgweit. Und wir können auch deutlich sehen, dass sozusagen bei Schulen in schwieriger Lage dieser Rückstand höher aussieht. Also wir haben da mal Zahlen rausgegeben. Insgesamt ist die Gruppe der schwachen Leser um 11% gewachsen in der Pandemie, in Schulen in schwieriger sozialer Lage um 13,6% sozusagen in diesem Bereich Lese verstehen.
Also alles das packen wir drauf auf das, was schon vor der Pandemie ein Problem war. Wir haben im Kopf jedes fünfte Kind am Ende der vierten Klasse in einer Situation, dass keine gute Lesekompetenz da ist.
Richtig.
Wir wollen nun heute die Gelegenheit nutzen, nicht nur zu fragen, was hat die Pandemie verändert oder verschlechtert, sondern wir wollen auch Ideen austauschen, wie man heute eigentlich das Lesen fördern kann. Und Ihr Konzept nennt sich BIS. Wir werden das nach den Nachrichten noch genauer anschauen. Eine Idee dabei ist, dass man Leseflüssigkeit trainiert. Jetzt bin ich in dem Dilemma, Herr Vaccaro, dass wir das wahrscheinlich so schnell gar nicht darstellen können.
Naja, wie viel Zeit habe ich? Eine halbe Minute.
Maximal. Nein, wir verschieben das.
Wir verschieben das.
Nein, warum ausgerechnet beim Lesen kann es nicht um falsches Tempo gehen? Deswegen nutze ich die halbe Minute, um zu sagen, an dieser Sendung kann man sich beteiligen mit Eindrücken, mit Ideen. Was kann getan werden bei der Leseförderung? 00800 4464 4464 ist unsere Nummer oder agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda, die Pandemie und das Lesen lernen. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und wir schauen darauf, welche Defizite in den Grundschulen zu beobachten sind, seitdem Corona den Schulalltag, aber natürlich auch den Medienkonsum zu Hause verändert hat. Wie steht es um die Lesekompetenz in den ersten Schuljahren? Welche Ideen zur Leseförderung gibt es, die sich bewährt haben? Welchen Stellenwert hat das Vorlesen? Für Ihre Antworten unsere Nummer, die 00800 4464 4464 oder die Mailadresse agenda@deutschlandfunk.de. Wir haben heute Kirsten Boyel zu Gast, Kinder- und Jugendbuchautorin. Stefan Giese leitet eine Grundschule in Hamburg und Erik Vaccaro vom Amt für Bildung in Hamburg. Ja, wir beide, Herr Vaccaro, hatten vor den Nachrichten nicht mehr die Gelegenheit, Ihre Methodik von Leseförderung etwas genauer bekannt zu machen. Ich würde gerne jetzt sehr praktisch werden. Das Stichwort war ja Leseflüssigkeit erlernen. Wenn ich jetzt Ihr Erstklässler wäre, was würden Sie mit mir anfangen?
Genau. Also die Erstklässler lernen ja erst lesen, insofern beginnt unser Projekt in Klasse 2, aber ich kann das gerne einmal erklären. Vielleicht muss man einmal vorausschicken, dass wir natürlich versuchen, das Problem auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Also das Beispiel, was wir gleich vorstellen, ist eine Ebene, die sozusagen am Regelunterricht ansetzt, die für alle Kinder, die allen Kindern gut zugute kommt und die sozusagen ein neues Projekt ist. Da kommen natürlich noch andere Ebenen dazu, zum Beispiel die Ebene, die von der Schule in Köln genannt wurde, dass wir natürlich auch in Hamburg Förderangebote haben. Also Kinder werden grundsätzlich diagnostiziert und werden im Lesen auch speziell gefördert. Das ist sozusagen jetzt etwas, was ich jetzt vorstelle, ist etwas anderes. Das ist ein sogenanntes Leseflüssigkeitstraining. Wenn Sie sich anschauen, was man beim Lesen alles beherrscht, also da achtet man als Erwachsener vielleicht gar nicht so drauf, dann besteht das aber aus ganz vielen Teilkompetenzen. Und eine davon ist eben diese Leseflüssigkeit. Wenn ich etwas lese, muss ich ja sozusagen erstmal die Buchstaben erkennen und sie auch zusammensetzen, zu Worten, dekodieren und muss das auch in einer gewissen Geschwindigkeit tun.
Erstmal muss man auch Silben erkennen.
Genau, Silben erkennen, also Buchstaben, Silben, Worte, Sätze. Wenn ich das nicht sozusagen in einer ausreichend flüssigen Art und Weise beherrsche, dann werde ich Probleme haben zu verstehen, was ich lese. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie bei einem Computer, der hat ja auch einen Arbeitsspeicher und so ähnlich funktioniert das Gehirn. Das ist dann schnell überlastet und das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich zu begreifen, was man da für ein Wort liest oder vielleicht sogar, was dieser ganze Text bedeutet. Das geht dabei verloren. Also man kennt das vielleicht, also ich zumindest kenne es von den eigenen Kindern, wenn sie anfangen zu lesen, dann dekodieren sie sehr langsam, versuch nur meinen Freund. Da kann man sich leicht vorstellen, dass man sozusagen noch relativ weit weg von einem richtigen Leseverständnis ist. Und diese Vorläuferfähigkeit, diese Leseflüssigkeit, die kann man trainieren. Da gab es viel Forschung dazu in den letzten Jahren und wir haben versucht, das in Hamburg umzusetzen und auch mit einem Erfolg, muss ich sagen. Und zwar gibt es sogenannte Lautleseverfahren, wo man diesen Arbeitsspeicher, dieses Arbeitsgedächtnis ein bisschen entlastet dadurch, dass man in das Ohr das richtig und ausreichend schnell und flüssig vorgelesen bekommt. So, wer das vorliest, das können unterschiedliche Personen sein. Also häufig das sogenannte chorische Lesen, da liest dann die Lehrkraft vor und die Schüler murmeln leise mit. Man kann das aber auch mit einem Hörbuch machen in den älteren Klassen. Man kann das auch mit als Tandemlesen machen, dass sozusagen stärkere Leser den schwächeren Lesern vorführen. Und dadurch lässt sich wirklich diese Leseflüssigkeit, diese Vorläuferfähigkeit, Leseflüssigkeit so trainieren, dass dann in der Folge auch die Schüler viel besser mit der Zeit verstehen, was sie lesen.
Und ich glaube, das muss man einmal verstehen, denn damit werden, glaube ich, Methodiken von gestern auch verabschiedet. Es ist eine Vormethodik, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, es geht darum, erstmal die Flüssigkeit beim Lesen und Vorlesen hinzukriegen, bevor man den Ehrgeiz hat, dass das auch verstanden wird?
Genau, also das geht ja alles sozusagen, überschneidet sich natürlich. Also wenn man sozusagen mit diesen Methoden, also wir haben in unserem Projekt in Schulen 3, 4 Methoden, gibt noch mehr, aber wir haben in 3, 4 Methoden ausgewählt, mit denen man das trainieren kann. Wenn man das so trainiert, dann steigt sehr schnell eben auch das Textverständnis. Man muss das regelmäßig machen, deswegen haben wir auch gesagt, das ist nicht eine Sache jetzt für den Deutschunterricht, sondern wir haben unseren Schulen empfohlen, sozusagen systematisch an jedem Tag in der Woche so ein sogenanntes Leseband einzuführen, wo man 20 Minuten das einfach trainiert. Und natürlich können Schüler dann auch schon in diesem Leseband verstehen, was sie lesen. Wie gesagt, sie werden ja entlastet dadurch, dass sie es nicht alleine lesen müssen und schon gar nicht so wie früher. Also früher hatte man ja manchmal die Form, einer muss aufstehen, etwas vorlesen und dann hinsetzen und dann der Nächste und so weiter. Das ist genau das Gegenteil eigentlich davon. Sondern jeder liest und liest leise für sich, murmelt sozusagen mit. Man muss auch den Finger auf die Textstelle halten, dann können die Lehrer sehen, dass man sozusagen an der richtigen Stelle ist. Es liest aber jemand, der das sozusagen gut und schnell und flüssig schon kann, liest das vor, laut vor, sodass man sozusagen das so ein bisschen entlastet.
Ja, wir haben jetzt eine erste Vorstellung davon und Kirsten Boje, Sie als Autorin, Sie werden das mit einer Neugierde verfolgt haben. Wahrscheinlich sind Sie ohnehin die einzige Autorin, die sich auch für Leseförderung und vor allem für Didaktik interessiert.
Na, das glaube ich nicht. aber ja, also ich bin immer ganz stolz, ehrlich gesagt, auf all das, was in Hamburg passiert. Ich würde gerne noch ergänzen, was Herr Vaccaro eben gesagt hat zum Leseflüssigkeitstraining. Es geht ja schon auch ein bisschen darum, dass die Kinder bei diesem chorischen Lesen zum Beispiel oder beim Lesen mit Hörbüchern tatsächlich über die Ohren das verstehen, was sie selbst beim Textentschlüssel noch nicht verstehen können. Also dass sie dann quasi auf einem, dass ihnen geholfen wird beim verstehenden Lesen. Das macht
sie hören sich selbst.
Sie hören sich selbst und sie hören die Lehrkraft oder sie hören das Hörbuch. Deshalb gibt es da auch Hörbücher in 3 Lesegeschwindigkeiten für die Kinder, die noch sehr langsam lesen. Gibt es das dann so langsam vorgelesen, dass sie auch wirklich mitkommen, aber gleichzeitig verstehen, was sie lesen, weil sie es über die Ohren mitkriegen. Ja, also ich denke, es ist auf dem Gebiet der Lesedidaktik in den letzten Jahren unglaublich viel passiert. Ganz unterschiedliches. Also es gibt ja eben dieses BIS-Konzept, das Hamburg anwendet. In Bayern gibt es gerade ein sehr großes Projekt, das an einem Viertel der Grundschulen durchgeführt wird, getragen von der Uni Regensburg. Philby heißt das, bei dem es zunächst um Leseflüssigkeit, dann um die Entwicklung von Lesestrategien geht, sowohl für Sachtexte wie für erzählende Texte. Bei Sachtexten fällt das Kindern immer schwerer. Ja. Sehr wichtig, das würde ich aber gerne hier sagen, und wenn Sie sagen, da kommen wir nachher noch dazu, dann bin ich sofort still. sehr wichtig ist aber ja, dass das Lesenlernen nicht erst in der Schule anfängt, sondern dass die Grundlagen weit vorher gelegt werden, und das ist die Sprachkompetenz. Es ist ja klar, wenn ich einen Text entschlüsseln soll, dann muss ich die Begriffe, die da vorkommen, kennen. Und man geht davon aus, dass im Grundschulalter Kinder so zwischen 5.000 und 14.000 Wörter beherrschen. Viele Kinder, Herr Wiese hat zum Beispiel von den Kindern mit Fluchthintergrund gesprochen, viele Kinder haben ja überhaupt nicht diesen Wortschatz. Das heißt, die müssen wirklich jedes Wort durchbuchstabieren und dann sozusagen aus dem Kontext erst erschließen, was kann das denn bedeuten. So lesen wir ja normalerweise nicht. Wenn ich Ihnen sage, der kleine Vogel sitzt in seinem, dann sagen Sie entweder Nest oder Käfig. Das können Sie erkennen aufgrund des ersten Buchstaben, ja, weil Sie wissen, was Nest und Käfig bedeuten. Ein Kind, das das nicht tut, hat massivste Probleme beim Lesenlernen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit der Sprachförderung beginnen, bevor wir überhaupt ans Lesen denken. Das macht Hamburg ja auch schon sehr schön.
Frau Boyer, ich möchte Sie gerne ins Gespräch bringen mit einer Hörerin, von der ich jetzt hier auf dem Bildschirm lese, dass sie Leselernhelferin ist, also Mentorin, und zwar Inge Maisch aus Marburg. Ich grüße Sie, Frau Maisch.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie auch und alle in die Runde. Guten Morgen. Ja, ich bin Leselernhelferin in einem relativ frisch gegründeten Verein, Mentor, die Leselernhelfer. Ich bin aber keineswegs die Einzige in Deutschland. Es gibt von Mentor, die Leselernhelfer, ungefähr 13.000 Mentoren, die regelmäßig nämlich einmal in der Woche in die Schule gehen und eine Stunde mit einem Kind lesen. Mhm. Das ist so ganz grob, was die Idee von Mentor, die Leselernhelfer ist. Und das gibt es schon seit 2008.
Was auch können Sie denn in einer Stunde schaffen?
Relativ wenig, aber über ein Jahr lang. Dadurch, dass die Mentoren eben mit den Kindern ein Jahr lang das tun und die meisten halten das auch durch, sage ich jetzt mal, gibt es eine sehr enge Bindung zwischen dem Mentor, der Mentorin und dem Leselernkind. Und diese enge Beziehung, Bildung durch Bindung, die sorgt dafür, dass die Kinder Freude am Lesen haben. Es geht auch nicht um Nachhilfeunterricht, sondern es geht wirklich darum, Freude am Lesen zu entwickeln. Manche fangen die Stunde an mit Spielen, weil das Kind müde ist und aus dem Unterricht kommt und einfach erstmal abschalten muss. Die sind ja klein, die sind 8, 9 Jahre alt. Und diese relativ starke Bindung ein Jahr lang, dieses 1-zu-1-Prinzip, wie wir das nennen, das scheint relativ erfolgreich zu sein. Ja. Und Mentor ist auch bei der Stiftung Lesen zum Beispiel dabei.
Gut, davon bräuchten wir jetzt ganz, ganz viele, aber Sie haben vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich auch viele längst aktiv sind und das Lesen, Lernen unterstützen. Nur hat sich natürlich auch für Ihre Arbeit durch die Pandemie alles verändert.
Richtig, und das ist das große Problem, das sagen uns auch die Schulleiter. Also wir sind relativ neu, wir sind erst seit Mai letzten Jahres dabei und fangen zum Teil jetzt erst an, weil wir wieder in die Schulen dürfen oder überhaupt erst in die Schulen dürfen. Hier in Marburg sind wir 59 Mentorinnen und Mentoren, die innerhalb kürzester Zeit, das war verrückt für mich, ich hatte so mit 5, 6 gerechnet, als ich anfing. Wir hatten innerhalb von kürzester Zeit 59 Menschen, die gesagt haben, hier müssen wir was tun. Also ein großes Dankeschön an das Engagement dieser Menschen. Und dadurch, dass die Pandemie war, ist es eben sehr mühselig gewesen anzufangen. Aber jetzt gehen sie in die Schulen unter den gegebenen Bedingungen. Alles, was wir kennen, Hygienekonzepte und so weiter und so weiter.
Besten Dank, dass Sie uns das gesagt haben. Stefan Giese, als Schulleiter werden Sie auch sagen, ob Sie auf solche Hilfe zählen können und unter Pandemienbedingungen zählen dürfen.
Doch, das tun wir wieder. Wir haben auch Lesementoren bei uns, die schon seit vielen, vielen Jahren das tun und mit Herz tun. Und das, was die Hörerin gerade sagte, diese persönliche Bindung, das ist ganz wesentlich für die Kinder, die besondere Unterstützung brauchen beim Prozess des Lesenlernens. Die sind auch wieder bei uns vor Ort. Entsprechend natürlich, erst sind sie da gekommen, als sie geboostert waren oder jetzt wieder geboostert waren. Da achten wir natürlich drauf, aber das ist eine ganz tolle Sache.
Aber wonach entscheiden Sie, welches Kind dann in den Genuss kommt?
Das entscheiden die Deutschlehrkräfte, meistens die Klassenlehrkräfte. Wir sehen ja an den Tests, welche Ergebnisse die Kinder haben. Und wir sehen auch, welches Kind eigentlich durch seine Persönlichkeit eine andere Form von Unterstützung braucht. Wir machen ja auch andere Trainings, andere Förderprogramme, Silbenlesetrainings und so weiter. Und man sieht dann schon sehr genau in der Klasse, für welches Kind wäre eigentlich so eine Bezugsperson, also jenseits auch vom Lesen, so eine Bezugsperson unheimlich hilfreich. Und dann wird die Brücke dadurch geschlagen.
Ja, also das, was wir jetzt gehört haben, die Idee, dass durch Bindung etwas vorangebracht werden kann, die teilen Sie.
Absolut. Was aber auch ganz wichtig ist, um was voranzubringen, ist Spaß an der Sache. Und das sieht man, wenn man hier, wir haben ja auch so eine feste Lesezeit, was Herr Wackerow vorhin schon sagte, das wird eingeläutet und dann ausgeläutet, 20 Minuten am Tag. Und wenn man dann durch die Klassen durchgeht und diese einzelnen Methoden sieht, wie die Kinder das machen, dann sieht man, die haben richtig Spaß. Die würfeln. Und dann sind zwei Kinder zusammen, dann würfeln sie eine Zahl, dann muss der eine vorlesen, bei der anderen der andere. Und wenn eine dritte Zahl kommt, dann lesen sie gemeinsam. Das klingt erstmal ganz banal, macht aber Kindern gleich mehr Spaß und dann ist Lesen auch ganz anders besetzt.
Ja, das nennt sich in diesem BIS-Konzept der Ich-Du-Wir-Würfel. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen plastischer machen. Also es wird gewürfelt und dann kommt ein Du raus. Was heißt das dann?
Genau, also ich würfel, dann kommt ein Du raus und dann musst du lesen. Und dann kann ich mich zum Beispiel freuen, dass du lesen musst und ich nicht. Also rein theoretisch so. Und das einfach macht Spaß und es ist spannend rauszufinden, was kommt denn jetzt? Komm jetzt ich, bin ich jetzt dran? Bist du gleich dran? Sind wir zusammen dran? Und was auch ganz toll ist bei BIS, finde ich, dass alle am gleichen Thema sind. Also alle lesen das gleiche Buch, auch wenn sie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das ist ja häufig in Schule anders, dass wir stark individualisieren, dass Kinder an ihren Themen arbeiten. Hier haben wir eine gute Möglichkeit zu fördern und das mit allen zusammen.
Ich bin sehr froh und Frau Boyer, da würde ich Sie gerne nochmal einbeziehen, dass wir das Stichwort Freude jetzt entdeckt haben, damit nicht der Eindruck entsteht, Lesen, das ist so eine richtig saure Frucht. Man muss es können, damit man durchs Leben kommt, aber eigentlich macht es eben keine Freude. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, das aus den Köpfen rauszukriegen.
Ja, natürlich. Und das ist ja unterschiedlich vertreten. Also wenn Sie an Kinder denken, denen im Grunde, mit denen seit ihrem ersten Geburtstag Bücher angeguckt worden sind und denen vorgelesen worden ist, die wissen dann, Lesen ist eine Sache, die führt zu was Unterhaltsamem, was mir Spaß machen wird. Andere Kinder, die das erst in der Schule überhaupt kennenlernen, im Grunde ja als einen schwierigen und einen Angstgegenstand, bei denen ist es ja ganz anders. Und ich sage deshalb bei Kinderbüchern auch immer, wenn ich gefragt wird, was ist wichtig an einem guten Kinderbuch, dann sage ich immer, ein Kinderbuch kann nur dann gut sein, wenn es Kindern auch Spaß macht. Ja. Wenn es das nicht tut, dann erreicht es die Kinder auch gar nicht erst.
Ich habe mir nochmal angeschaut, es gibt eine Vorlesestudie der Stiftung Lesen, ich glaube aus dem vergangenen oder vorvergangenen
November.
Jahr. Ja, genau, da hat man ja auch versucht, mal herauszubekommen, was ist eigentlich in den Elternhäusern los, wo das Vorlesen keine geübte Praxis ist. Und da antworten dann viele genau darauf, dass sie denken, ja, eigentlich macht mir das selber keinen Spaß, das Vorlesen. Und meine Kinder sind dafür auch zu unruhig. Das wird so häufig als Motiv genannt, warum das nicht stattfindet.
Also erstmal muss man natürlich so vorlesen, dass es altersentsprechend ist. Bei kleinen Kindern sagen sie nicht, setz dich mal ruhig hin, jetzt lese ich dir vor. Da ist das ja mehr dialogisch. Da sagen sie dann ja auch, oh, guck mal, was ist das da auf dem Bild? Und das Kind spricht mit und das Kind darf Fragen stellen und das Kind darf erzählen, was ihm zu der Geschichte einfällt. So. Also das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja noch andere Gründe, warum Eltern nicht vorlesen. Erstmal gibt es Erschöpfung, wenn ich als alleinerziehende Mutter abends nach Hause komme und soll als erstes das Abendbrot vorbereiten. Da will ich nicht auch noch vorlesen. Und die gibt es gestaffelt, diese Erschöpfung. Es gibt
ja, man braucht ja auch eine gewisse Ruhe, um das wirklich gut hinzukriegen.
Naja, die Ruhe tritt ja beim Vorlesen ein. Ich glaube, das ist manchen gar nicht so klar. Dieses sich aneinander kuscheln und vorlesen, das führt ja auch zu einer ganz ruhigen und harmonischen Situation. Und dann haben wir natürlich viele Eltern, die haben selbst nicht gelesen und die haben auch kein großes Zutrauen in ihre eigene Lesefähigkeit und wagen deshalb gar nicht, ihren Kindern was vorzulesen. Denen muss man dann immer vermitteln, ist gar nicht so wichtig in diesem jungen Alter, du kannst meinetwegen auch ein Bilderbuch angucken und dazu eine Geschichte erzählen, so wie sie dir einfällt. Oder wir haben Eltern, deren Muttersprache ist nicht Deutsch und die trauen sich deshalb nicht. Den kann man dann immer nur wieder sagen, lest um Himmels Willen in eurer Muttersprache vor. Ja. Das ist ganz wunderbar und Kinder, die haben danach nicht nur bessere Chancen beim Lesen lernen, sondern auch beim Erwerb der deutschen Sprache.
Ich sehe, dass wir eine Schulsozialarbeiterin in der Leitung haben aus Wuppertal. Einen Namen sehe ich nicht, trotzdem guten Tag.
Guten Tag.
Was wollen Sie uns sagen?
Ja, ich kann jetzt mit Interesse gerade Ihre Sendung hören, weil ich in Quarantäne sitze. Mhm. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, die Lese- und Sprachkompetenz auch der Eltern zu fördern. Also ich habe immer wieder in meiner Arbeit festgestellt, dass es Eltern gibt, die nur mit dem Strich irgendwelche Papiere unterschreiben. Und da ist es wichtig, Angebote an Eltern zu machen. Ich habe das früher in der Nordbunder Nordstadt gemacht. Und es gibt ja verschiedene Programme, wie zum Beispiel das Rucksackprogramm oder Mama lernt Deutsch. Man kann Sprachcafé durchführen. Der Alpha-Bund mit Peter Hubertus, die bieten ja auch Fortbildungen an. Wie kann man Erwachsenen Lesen und Schreiben beibringen? Und man merkt daran, dass die Eltern eine andere Verbindung zur Schule kriegen. Also gerade wenn die selber gar nicht zur Schule gegangen sind oder in einem anderen Land zur Schule gegangen sind, dann ist oft gar nicht klar, wie funktioniert das überhaupt.
Ja. Das und könnten wir mal auf die Praxis in Hamburg in der Grundschule von Stefan Giese beziehen. Mhm. Herr Giese, was wir vorhin noch nicht so en Detail besprochen haben, Ihre Schule gehört zu dem, was man sozialer Brennpunkt nennt. Und dazu gehört ja klassischerweise auch eine gewisse Schwierigkeit, in guten Kontakt überhaupt mit den Elternhäusern zu sein. Beziehen Sie doch das mal, was die Hörerin aus Wuppertal gesagt hat, auf Ihren Alltag.
Ja, also was sie gesagt hat, ist völlig richtig, finde ich. Wir haben tatsächlich mit einer Reihe von Elternhäusern große Schwierigkeiten, in Kontakt zu stehen. Das stimmt, aber wir haben auch ganz andere Eltern. Auch wenn wir hier in einer herausfordernden Lage sind, haben wir ganz viele ganz tolle Eltern. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder auf jeden Fall. Und was wir haben, ist ein Eltern-Mentoren-Projekt zum Beispiel, wo Eltern ausgebildet werden und lernen, wie Schule läuft, wie man Schule unterstützen kann auch. Und das verbreitet sich dann. Wir haben ja viele Kinder, wie ich vorhin schon sagte, die in Wohnunterkünften leben. Und diese Elternmentorinnen, wenn die ausgebildet sind, meistens Frauen, bringen ganz viel mit und unterstützen ganz viel.
So, nun wollen wir, weil ich weiß, dass Kirsten Boje um 11 Uhr andere Verpflichtungen hat, auf keinen Fall die Frage vernachlässigen, was das denn eigentlich für das eigene Schreiben bedeutet, Frau Boje. Wenn das, was Sie über die Jahre, Sie haben vorhin von über 3 Jahrzehnten Alltagspraxis bei Lesungen in Schulen gesprochen, wenn es diese Veränderungen gibt, was heißt das für Sie dann als Autorin?
Also es heißt schon, dass ich beim Schreiben sehr genau überlege, welche Zielgruppe habe ich im Kopf. Und ich schreibe einerseits Bücher sowohl für jüngere Kinder als auch für Jugendliche, bei denen die Sprache durchaus relativ komplex sein darf. Selbst schon bei Vorlesebüchern, also zum Beispiel Der kleine Ritter Tränk ist so eins, das ein bisschen bekannter ist. Da gibt es sehr komplexe Sätze, ja. Das können Eltern vorlesen. Aber andererseits schreibe ich auch Bücher mit sehr, sehr einfacher Sprache, die also praktisch nur aus Hauptsätzen bestehen, was nicht immer ganz einfach ist, manchmal muss man schummeln, aber fast nur aus Hauptsätzen bestehen, aus sehr kurzen Sätzen bestehen. Wir haben ja in Deutschland diese sogenannten Leselernbücher, also die speziell für Leseanfänger geschrieben sind und unglaublich reich illustriert. Und da muss man natürlich auch in der Sprache darauf achten, dass sie einfach bleibt.
Ja.
Und ich versuche zumindest, in diesen Büchern auch viel stärker handlungsorientiert zu schreiben als in anderen. Also dass auf kurzer Strecke viel passiert und viel Spannung auftaucht, ja, um die Kinder einfach dabei zu behalten.
Das heißt, Sie leben in einem ständigen Spagat. Sie haben natürlich einen literarischen Anspruch und gleichzeitig müssen Sie schauen, was eigentlich sprachlich geht und wovon Sie sich verabschieden müssen möglicherweise.
Ja, aber das genau ist es ja, was ich als spannend empfinde. Also ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte und es ist ja auch geradezu aufregend zu sehen, was man auch unter diesen Bedingungen noch für Bücher schreiben kann. Man kann das nämlich tatsächlich, denke ich. Also Bücher, die nicht platt werden, auch mit einfachen Sätzen, mit einfacher Sprache und mit, mit einer ganz möglichst spannenden Handlung. Und insofern ist es für mich zwar eine Herausforderung, aber das ist ja hoffentlich jedes Buch, sonst macht es mir auch selbst keinen Spaß. Und ich finde das sehr befriedigend und das sind natürlich dann auch die Bücher, aus denen ich zum Beispiel an Schulen in benachteiligten Gegenden vorlese.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie in dieser Runde dabei waren. Unsere beiden anderen Gäste bleiben uns natürlich erhalten. Und ich habe im Ohr, Stefan Giese, als wir telefoniert haben, dass Sie gesagt haben, Astrid Lindgren zum Beispiel geht an Ihrer Schule nicht.
Ja, das hatte ich sogar gesagt, aus dem privaten Kontext. Astrid Lindgren ging schon für meinen Sohn teilweise nicht. Und Astrid Lindgren ist natürlich wunderbar, das ist nicht das Problem. Aber die Sprache ist für die Schülerinnen und Schüler, die wir hier haben, wo wir so einen hohen Migrationsanteil haben und auch wenn sie erstmal auf den ersten Anschein gut Deutsch sprechen, fehlen ihnen doch viele Begriffe und Satzstrukturen sind teilweise schwierig. Deswegen ist Astrid Lindgren dann nur machbar, wenn man sehr viel dazu erklärt und aufgreift nochmal.
Ja, wir werden nach den Nachrichten auf jeden Fall eine ganze Reihe von Mails noch bearbeiten in unserer Runde. Die Adresse lautet agenda@deutschlandfunk.de. Wir können auch noch über unser kostenfreies Hörertelefon sprechen. 00800 4464. 4464 ist die Nummer. Aber erst die 11 Uhr Nachrichten und danach hier in Agenda weiterhin das Thema Lesen in Pandemiezeiten.
Deutschlandfunk Agenda.
Lesen in Pandemiezeiten, wie Corona die Alphabetisierung erschwert. Das ist unser Thema in Agenda heute. Am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Und uns bleiben 25 Minuten, um die Lücken in der Leseförderung zu beschreiben, die Corona gerissen hat, und um Ideen auszutauschen, wie dem Lesen, Lernen nicht nur an den Grundschulen aufgeholfen werden kann. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons ist 00800 4464 4464 und an agenda@deutschlandfunk.de ist auch sehr viel gekommen, was wir jetzt mal streifzugartig durchgehen wollen. Und zwar mit Stefan Giese. Er leitet die Grundschule am Schlemerpark in Hamburg. Und Erik Vaccaro vom Amt für Bildung in Hamburg. Bitte sprechen Sie, schreibt Markus Esser, über den Unterschied von digitalem Lesen und analogem Lesen. Bildschirmlesen versus Papierlesen. Gibt es schon Studien, die sich mit Native Screen Reading beschäftigen? Für uns, die den Switch von analog zu digital machen müssen, ist es eventuell schwer und wir überfliegen viele Stellen. Wie sieht es bei Kindern aus, die direkt lesen auf dem Bildschirm lernen? Fragt Markus Esser. Herr Giese, mögen Sie?
Also ich kann versuchen, aber so ganz viel kann ich dazu auch nicht sagen, weil mir da nichts weiter bekannt ist. Wir lernen allerdings nicht lesen auf dem Bildschirm tatsächlich. Also wenn man sich vorstellt, dass man eine Alphabetisierung über einen Distanzunterricht richtig hinkriegt, dann ist das funktioniert so nicht. Und das ist auch ohnehin sehr erschwert durch das Masketragen im Moment. Also wir lernen das Lesen nicht über den Bildschirm. Der Bildschirm ist dann ein Schritt eigentlich, wenn die Kinder ein bisschen größer sind.
Aber wüssten Sie, Herr Vaccaro, etwas mehr über diesen Zusammenhang? Denn das ist ja einfach eine kulturelle Veränderung, die jetzt auch in allen Schulen längst Praxis ist.
Ja, vielleicht auch nicht so richtig. Ich meine, natürlich haben wir sozusagen mittlerweile ein großes, also wenn wir auf die Leseförderung gucken, ein großes Nebeneinander von digitalen Dingen, Apps und so weiter und analogen Dingen. Also wenn Herr Giese das so sagt, dann kann ich das nur teilen, dass sozusagen für bestimmte Schüler zum Lesen lernen vielleicht das dann tatsächlich so ist, dass man das nicht digital machen kann. Aber insgesamt in Hamburg verfolgen wir die Strategie, sozusagen den ganzen Unterricht stark zu digitalisieren, und dazu gehört nicht, also das heißt nicht, dass sozusagen alles digital werden soll, sondern dass man gut lernt, auch einzuschätzen, was denn davon digital geht und was nicht geht. So. Und ich denke, beim Lesen gibt es natürlich schon, also zum Beispiel weiß ich, dass ein mit mir kooperierender Wissenschaftler entwickelt gerade eine so Lesespiele auf verschiedenen Kompetenzniveaus, ja. Alles wissenschaftlich abgesichert, und das, wenn man sozusagen sowas in Spiele einbettet, kann man natürlich eine gewisse Motivation, wir sprachen ja vorher, wie wichtig die Motivation beim Lesen ist, dass das Spaß machen muss, das kann man natürlich über solche Spiele ganz gut auffangen.
Das war schon fast eine Antwort auf die Frage von Carla Butz, die geschrieben hat, wie könnte man die Sucht der Kleinen nach Computerspielen auf dem Handy nutzen? Kann es dort Anreize geben, um lesen zu lernen?
Auf jeden Fall. Genau, also das ist auch nur ein Beispiel. Also was wir jetzt hier, dieses Lesetraining, dieses Leseflüssigkeitstraining, was wir vorhin beschrieben, da gibt es das von Frau Boye erwähnte Projekt in Bayern, in Regensburg. Das sind auch digital eingelesene Texte auf diesen drei Geschwindigkeiten. Das heißt, man kann selbst dieses Leseflüssigkeitstraining digital machen. Also ich sage nicht, dass man alles digital machen kann, aber man kann natürlich das Digitale nutzen. Und es gibt ganz viele Vorteile, zum Beispiel gibt es mit digitalen Möglichkeiten auch Möglichkeiten, Textschwierigkeiten, also Texte zu finden und die sozusagen auf verschiedenen Schwierigkeitsleveln auszuwerten oder überhaupt erstmal zu identifizieren. Solche Dinge, das sind alles Dinge, die man digital machen kann, die konnte man vorher zum Beispiel nicht machen.
Die nächste Frage dürfte für Herrn Giese sein. Gibt es Fördergelder für Nachhilfe bei den Kindern?
Ja, das gibt es. Es gibt also in Hamburg, ich kann jetzt von Hamburg sprechen, haben wir relativ viele Fördermittel nachholen wegen Corona. Da gibt es einiges. Es gibt ja auch in Hamburg regelmäßig Lernferien, wo die Kinder Angebote bekommen. Das gibt es alles. Meiner Meinung nach müssen wir aber auch ein bisschen darauf achten, dass die Kinder in der Pandemie nicht nur das Lernen mit dem Lernen Schwierigkeiten hatten. Es gibt auch vieles im Sozialen, vieles im Bereich Bewegung, Wahrnehmung. Und ich bin der Meinung, dass die Kinder auch sehr viel Zeit brauchen für Freizeit, begleitete Freizeit, angeleitete Freizeit, das ist auch ganz wesentlich. Deswegen plädiere ich dafür, solche Angebote mit in den Unterricht reinzunehmen und nicht noch additiv hinten dran zu machen. Denn dann überfordern wir unsere Kinder, glaube ich, oft.
Aus Hohenlimburg meldet sich Ute Hessler mit der Frage, wo kann ich eine ausführliche Beschreibung der BIS-Methode finden? Wir versuchen in unserer Gemeinde, Kindern der zweiten und dritten Klasse mit Migrationshintergrund zweimal in der Woche bei den Hausaufgaben zu helfen. Dabei haben wir arge Schwächen beim Leseverständnis festgestellt. Welche Texte könnte man den Eltern empfehlen?
An mich?
Wenn Sie mögen.
Ja. Ja, wir haben das sehr gut dokumentiert. Also im Prinzip kann man das sozusagen über unsere Webseite www.hamburg.de/steigerung-der-bildungschancen abrufen. Wir haben auch, sonst können wir auch nochmal direkt Kontakt aufnehmen, wir haben solche Übersichten entwickelt mit bestimmten ausgewählten Texten, auch mit kleinen Erklärvideos, wie diese Methoden funktionieren, und werden in Wälde auch Filme haben, wo sozusagen diese Methoden, von denen wir vorhin sprachen, erläutert werden.
Ja, wobei die Frage wichtig ist, eignet sich das tatsächlich auch für die Hausaufgabenhilfe? Denn bei Ihnen, das Konzept beruht ja darauf, dass bestimmte Grundschulen sagen, sowas praktizieren wir dann auch täglich.
Genau, also Hausaufgabenhilfe ist ja tatsächlich einfach erstmal was ganz anderes. Also die Hörerin sagte ja sozusagen, sie hätte im Rahmen der Hausaufgabenhilfe identifiziert die Leselücken so. Und deswegen kam ich sozusagen auf diese Lesesachen. Wenn wir jetzt beim Aspekt der Lernförderung sind, also das hatte Herr Giese ja schon gesagt, wir haben in Hamburg auch mit Hilfe von Bundesmitteln große Programme aufgelegt, wo sozusagen so etwas wie kostenlose Hausaufgabenhilfe auch möglich ist. Und so etwas gibt es natürlich parallel dazu. Das ist dann aber nicht aufs Lesen beschränkt, sondern betrifft dann sozusagen verschiedenste Fächer und verschiedenste Kompetenzen.
Was nicht geht in dieser Sendung, dass lesende Kinder selber gar nicht zu Wort kommen. Und deshalb ist es Zeit, dass für einen zweiten Besuch in der besagten Kölner Grundschule Bettina Köster.
Elisa, du bist hier in der Bücherei der Maria-Sibylle-Merian-Schule, an die du gehst. Wie oft bist du hier?
Ja, wenn meine Lehrerin es sagt und ich dorthin möchte und ein Buch abzugeben habe.
Liest du denn hier auch mal?
Ja, ob mir das Buch gefällt.
Jetzt hast du ja auch einen Lesementor, den Herrn Seemann, der sitzt hier auch bei uns. Was machst du denn mit dem Herrn Seemann?
Frau Engel sagt dann immer, welches Buch ich mitnehmen soll und dann lesen wir beide damit zusammen drin.
Und welches hast du gelesen?
Ich habe ein Lesebuch genommen, da sind verschiedene Geschichten drin und das haben wir dafür benutzt, eine richtig lustige Geschichte zu hören.
Oh, erzählst du mir mal diese richtig lustige Geschichte, die du gelesen hast?
Da war ein Mann, der hieß ja Bäcker und der hat immer die Buchstaben vertauscht und dann waren da immer ganz viele komische Wörter und bei Buchstaben oder Buch hat er immer das B weggenommen, ein anderer zum Beispiel das E oder das D hingemacht.
Und jetzt ist ja hier auch der Anton. Anton, wann kommst du denn hier in die Bücherei?
Ich komme jeden Freitag, da kann man Bücher abgeben oder auch bringen.
Und wie ist das Lesen für dich? Macht dir das Spaß?
Ja, das macht viel Spaß.
Was macht dir denn am meisten Spaß zu lesen?
Also mein Lieblingsbuch ist Greg, aber ich lese auch manchmal Woodwalkers. Kann man sich so als Tier verwandeln. Verwandelt man sich als Berggepard.
Und jetzt in der Corona-Zeit, als ihr zum Beispiel gar nicht in der Schule wart und nur Distanzunterricht hattet, wie war denn das da für dich? Hast du da noch genauso viel gelesen wie vorher?
Nein, weil da musste ich zu Hause alles machen und da hatte ich da keine Zeit mehr zum Lesen, nur abends, da habe ich fast gar nichts gelesen.
Wie war das bei dir, Elisa?
Ich habe auch nicht mehr so viel gelesen, weil ich auch keine Zeit mehr hatte, weil ich alles zu Hause machen musste. Und dann abends war ich so müde, dass ich dann sofort immer eingeschlafen bin.
Liest du denn zum Beispiel auch mal mit anderen zusammen? Also es gibt ja dieses sogenannte Tandemlesen, dass einer was liest und der andere mitliest. Machst du das auch?
Ich mache das manchmal in der Schule, zum Beispiel mit Carlotta, meiner Freundin. Denn mit der habe ich das schon mal gemacht.
Und wie war das?
Das war schön, weil man da besser lesen lernen kann.
Was hilft dir denn da bei diesem Tandemlesen?
Bei diesem Tandemlesen kann man erstmal mit dem Trainer zusammenlesen. Dann kann man erstmal richtig reinkommen. Und wenn man richtig drin ist, irgendwann tippt dann der Trainer den Sportler irgendwann an und dann liest der Sportler halt weiter.
Was hilft euch beiden denn beim Lesen? Wenn jemand noch mitliest oder überhaupt, auch wenn ihr zum Beispiel mit anderen darüber reden könnt?
Mir hilft das zum Beispiel, wenn ich meinen Finger drunter halte und ich nicht mal verrutsche, wenn ich zum Beispiel mal ein Kommando machen muss oder so.
Was ist ein Kommando machen?
Zum Beispiel bei uns gibt es den Eisblock, da muss man einfach einfrieren.
Einfrieren beim Lesen dann, oder was? Müsst ihr dann anhalten?
Ja, genau. Und dann muss man so erstarren.
Und bei dir, Anton?
Also ich habe auch eine Lesementorin. Die bringt ganz oft lustige Bücher mit oder spannende. Die macht das auch alles sehr kindgerecht und nett. Also, und wenn ich einen Fehler mache, dann lese ich es nochmal. Oder sie sagt halt nicht so blöd, dass das nicht gut war.
Herr Seemann, Sie sind Mentor hier an der Schule und wie war Ihr Eindruck, als Sie gekommen sind mit den Kindern? Sie sind ja selbst auch pensionierter Lehrer.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin Gymnasiallehrer, das sind Grundschüler, das ist natürlich eine andere Geschichte. Es ist ein anderer Zugang, den man dann natürlich wählt. Grundsätzlich kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die Kinder hier immer motiviert sind, also gerade auch wenn so ein neuer Mensch, glaube ich, auftaucht. Dann macht das Spaß, ist einfach mal was ganz anderes. Und von daher ist bei der Motivation überhaupt kein Problem.
Was machen Sie mit den Kindern dann? Haben Sie so spezielle Übungen? Oder?
Also ich bekomme eigentlich, die Kinder bringen ihre Bücher mit. Und dann ja, ist es zunächst mal natürlich das Buch lesen lassen. Aber es ist mir dann immer wichtig, auch eine Unterbrechung zu machen. Also sozusagen Methodenwechsel, dass die Kinder also eben dann auch die Geschichte mal erzählen. Denn häufig ist es so, dass der Text, der Satz so wegbuchstabiert wird und dann der Kontext, der Zusammenhang überhaupt nicht klar ist. Und dann finde ich das immer ganz wichtig. Manchmal lese ich auch selber eine ganze Passage, damit der Kontext hergestellt wird und dann steigen die Kinder wieder ein. Ich rede auch manchmal mit den Kindern über ganz andere Sachen, gerade am Anfang, jetzt was sie in den Ferien gemacht haben, damit es erstmal gar nicht so fokussiert ist auf das Thema, auf das Lesen.
Ja, Herr Giese, und wieder haben Sie Gelegenheit, das Gehörte auf Ihre eigene Grundschule in Hamburg zu beziehen.
Ja, also all das, was ich gehört habe, ist völlig richtig. Auch das, was die Kinder gesagt haben, ist völlig richtig. Und wenn ich das so höre und nochmal reflektiere, was wir auch alles hier tatsächlich haben. Wir haben auch eine schuleigene Bibliothek, wir haben die Lesementoren, wir haben viele Förderprogramme. Und trotz alledem ist es ja so, dass die Leseleistungen deutlich hinterherhängen. Und ich glaube, was wir tun können, gerade bezogen auf die Pandemie, ist wirklich Ruhe bewahren, dranbleiben, den Kindern die Zeit geben, glaube ich. Das ist ganz zentral und immer weiter fördern und den Spaß am Lesen weiter aufrechterhalten. Das versuchen wir.
Ja, aber das ist jetzt eine Botschaft, die Sie versucht haben zu setzen. Und dann möchte ich aber auch, dass die Botschaft gut verstanden wird. Also Sie fordern uns doch im Grunde auf, jetzt nicht zu sagen, da sind die Lücken so eklatant und wir haben eine knappe Zeit, um die Lücken zu schließen.
Ganz genau, weil das ist, glaube ich, nicht machbar. Wir haben die Lücken in den herausfordernden Lagen ohnehin und wir versuchen, gute Übergänge in die weiterführenden Schulen zu schaffen. Das machen wir durch enge Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen unter anderem. Und wir werden es Kinder lernen und wenn man ihnen Raum gibt und Spaß vermittelt beim Lernen, klappt das auch. Aber die Kinder können durch das, was durch Pandemie und auch durch die sozialen Ungerechtigkeiten, die es gibt, einfach an Lernrückständen da sind, können sie nicht einfach durch immer mehr schneller aufholen. Zeit geben, Vertrauen haben in die Kinder, sie stärken, dass sie was können und dann mit guten Lehrkräften und guten Methoden und Angeboten die Kinder fördern.
Ich würde gerne noch einen Vorschlag von Melina Dallwig nennen. Sie hat geschrieben an Agenda. Ihr Vorschlag lautet, dass Schulen sich ins Programm schreiben, dass die Kinder einen Leseausweis bekommen und dass dieser verpflichtend wird. Kinder lesen freiwillig meistens nicht, also sollten sie von Seiten der Schule dazu bewegt werden. Ist das eine Idee, die auf Ihre Praxis in Hamburg passt, Herr Giese?
Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also natürlich ist ja in der Schule ist nicht alles freiwillig. Das ist ja nun mal so. Und manche Dinge beim Lernen machen auch keinen Spaß. Das gehört auch dazu. Manchmal muss man sich durchbeißen. Das ist alles richtig. Und ich finde auch einen Lesepass gar nicht falsch. Also wenn ein Kind, es gibt ja auch bei uns einen Computerpass zum Beispiel, man erwirbt Fähigkeiten, bekommt dafür einen Ausweis hinterher, ist stolz darauf. Man kann das zelebrieren, das kann man mit Lesen genauso machen. Es soll aber kein Druck sein an der Stelle zu sehr. Lesen muss Freude machen, weil ansonsten nehme ich es ja in meinen Alltag eigentlich auch nicht mit. Und darum geht es ja nachher, dass Kinder lesen, selbst lesen, dadurch werden sie immer besser. Man muss viel lesen, auch selbstständig zu Hause lesen, um wirklich gut zu werden. Und dann geht es ja darum, dass ich auch meine Welt bereichere durch das, was ich lese.
Werner Burmann meldet sich aus Mülheim. Ich grüße Herr Burmann.
Ich grüße auch alle in der Runde. Ich bin seit 2012 Lesepate in einem Kindergarten. Wollte eigentlich irgendwo anders lesen, aber das im Kindergarten. Und da kommt im Grunde genommen, meines Erachtens ist es wichtig, so früh wie möglich anzufangen und den Kindern Spaß am Lesen beizubringen oder als Beispiel zu geben. Und das ist das Wichtige.
Ja, macht der Kindergarten das nicht von sich aus? Warum werden Sie benötigt?
Das ist ein zusätzliches Angebot. Der Kindergarten macht das selbstverständlich auch. Aber das kommen also, es ist in mehreren Städten so, da kommen Lesepaten einmal in der Woche und die lesen mit den Kindern. Und das ist was ganz anderes, als wenn die Erzieherin das liest. Die hat mit Älteren, das sind meistens ältere Leute, die lesen mit den Kindern in Gruppen, teilweise auch einzeln. Das ist ein Ergänzungsangebot, ist auch freiwillig.
Ja.
Das ist keine Verpflichtung.
Und Sie werden ja auch gehört haben, dass Sie dann sehr genau darauf schauen müssen, also wie komplex kann der Text sein, den Sie mitbringen?
Meistens, mittlerweile hat es sich so eingespielt, dass die Kinder ihr Buch aus der Kiste holen und sagen, das möchte ich vorgelesen haben.
Ah ja.
Das sind unterschiedlichste Bücher, teilweise Sachbücher, das Niveau hat sich auch leider etwas geändert. Früher wollten die Kinder Geschichten haben, aber mittlerweile kommen die mit Büchern über die Feuerwehr, weil die teilweise auch die Begriffe nicht so kennen. Sind meistens Kinder die also nicht also die Zweitsprache lernen, ne?
Ja.
Also nicht als muttersprachlich, sondern große Schwierigkeiten haben auch vernünftig Deutsch zu sprechen. Entschuldigung, das war jetzt also Deutsch zu sprechen. Das ist also manchmal ein Problem. Die also auch mit 5 Jahren noch sagen, wenn man denen einen Vogel zeigt, einen kleinen Vogel, dann sagen die immer noch zu dem kleinen Vogel Baby, ne? Also weil sie andere Begriffe nicht kennen. Das ist schwierig, aber das können Kindergärtnerinnen oder die Erzieherinnen gar nicht leisten. Ein freiwilliges Angebot in der Regel. Und das, den Spaß dabei zu kriegen, das ist wichtig, meine ich.
Ja, bei dem Spaß wird Stefan Gieser als Schulleiter kaum widersprechen, denn das liegt ja genau auf der Linie dessen, was Sie vorhin gerade noch gesagt haben. Aber Herr Gieser, Sie hatten ja das Thema Übergänge genannt und Sie meinten damit den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Jetzt haben wir den davor thematisiert, also auf welchem Stand Kinder eigentlich sind, wenn sie die Kita durchlaufen haben.
Ganz genau. Und wir als Grundschule haben immer beide Übergänge im Blick. Wenn wir hier in den Schulleiterrunden sitzen, geht es meist einen Übergang, erfolgreichen Übergang. Das, was ich von der Schulbehörde bei uns auch mitbekomme, ist verstärkt der erfolgreiche Übergang in die weiterführenden Schulen. Aber wir gucken natürlich, dass die Lernausgangslage vor allem auch stimmt. Und haben hier zum Beispiel, es ist ein kleines Projekt nur, aber ein Austausch der Vorschulen. In Hamburg gibt es ein System, Vorschule kann in der Kita und in der Schule sein. Wir tauschen uns aus und schauen, wie läuft im jeweiligen System die Vorschularbeit, wie kann sie besser laufen, gemeinsam besser laufen, dass die Kinder gut vorbereitet sind.
Ich würde, Herr Vaccaro, das ist wahrscheinlich ein Punkt für Sie, weil er über die Grundschule hinausweist. Maren Blanchard hat uns geschrieben, wir haben an der Schule auch eine ausgezeichnete Bibliothek, wo sehr viel ausgeliehen wird. In den Klassen 5 und 6 wird sehr viel gelesen. Allerdings lässt das in der Mittelstufe nach. Für unsere Schüler ist Lesen nicht selbstverständlich von zu Hause. Und nun, nach dem Lockdown, macht sich die mangelnde Lesekompetenz auch bei den Großen mehr als bemerkbar. Das für Sie, Herr Vaccaro, als Impuls.
Ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich will auch nicht immer sozusagen nur dieses Leseprojekt jetzt, aber trotzdem kann man sozusagen, wissen wir einfach, dass diese jetzt zum Beispiel diese Leseflüssigkeit, aber auch die darauf aufbauen.
Hoppla.
Weg war er.
Weg war er.
Ich kann dazu noch mal was sagen, wenn ich das sagen darf.
Ja, machen Sie das.
Also weil, ich muss noch mal aus dem privaten Kontext sprechen, wenn ich das darf. Mein Sohn ist 13 Jahre, wie gesagt, ich erlebe genau das Gleiche. Wir haben eine ganz große Schwierigkeit. Lesen, so in dieser 5., 6. Klasse, bis dahin haben die Interesse an Lesen. Sie, vorhin wurde Gregs Tagebuch angesprochen. Das ist viel mit Comics, mit Manga und so weiter. Das macht alles Spaß. Und dann kommt man in die nächste Stufe und müsste eigentlich mehr lesen. Und die medialen Angebote, die es gibt, sind einfach so reizvoll und sind so erstmal scheinbar so viel leichter zugänglich. Und das ist eine große Konkurrenz, das ist, glaube ich, bekannt ja auch, gegenüber dem Lesen. Das macht uns wirklich Schwierigkeiten in der Gesellschaft, glaube ich.
Ja, und da wäre es jetzt toll, wenn Kirsten Boje noch bei uns wäre, denn das heißt ja auch, dass alle Menschen, die Bücher schreiben und vorschlagen, dann ihre Dramaturgien zu erzählen verändern müssen.
Ja, das denke ich auch. Also ich habe ja auch vorhin gesagt, auch sowas wie Astrid Lindgren kann man auch nochmal anders formulieren vielleicht, dass es auch besser ankommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wie gesagt, lange Texte sind oft erstmal abschreckend. Da komme ich leider auch zu Hause keinen großen Schritt weiter. Und ich weiß es aber auch von weiterführenden Schulen, dass halt das Mediale immer im Vordergrund steht bei den Kindern.
Christian Schroth meldet sich aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Schroth.
Ja, schönen guten Tag. Ja, ich bin Erzieher an einer Berliner Grundschule und Ich arbeite mit Silent Books, also das sind Bilderbücher, die ganz ohne Worte auskommen. Und
Silent sind die Books.
Silent Books, ja, das ist Silent Books, genau. Und natürlich sollen die nicht silent, also ruhig wortlos bleiben, sondern ich lasse mir von Kindern diese Geschichten erzählen. Also diese Bücher, die erzählen natürlich Geschichten und das sind sehr spannende Geschichten, für Kinder sehr spannende Geschichten. Und weil die Worte nicht drinstehen, müssen die Kinder die Worte finden. Und ich sitze mit, ich mache das jede Woche eine Stunde oder einen Nachmittag im Freizeitbereich. Und ich habe diese Bücher, ich scanne die ein und zeige die auf dem großen, auf dem Whiteboard, also auf der großen elektronischen Tafel.
Ich stelle mir das jetzt vor wie einen Comic, bei dem die Sprechblasen nicht gefüllt sind.
Nein, das kann ein doppelseitiges Bild sein. Ein Bild auf der ganzen Doppelseite, ein Riesenbuch. Aber da ist halt irgendwas dargestellt. Das kann eine Unterseelandschaft sein oder was, eine Reise zum Mond und wir haben den Mond drauf und eine Reisegruppe macht mit dem Erzieher zusammen einen Ausflug auf den Mond. Also ein Riesenbild und ich frage die Kinder, ja, wer ist denn da überhaupt? Ne? Also es gibt natürlich immer Protagonistinnen oder Protagonisten und ich frage, wie heißt denn der oder wie heißt denn die? Und wir sagen dann, die Kinder sagen, ja, die heißt so und so oder so und so. Ist das ein Mädchen, ist das ein Junge? Oft sind die Bücher so gestaltet, dass man das gar nicht sehen kann. Und das ist gut so. Also die sind sehr schlau gestaltet, ganz tolle, wunderschöne Bücher.
Ja.
Und so sind die halt aktiv, die Kinder, und finden durch das selber Gestalten von dem Buch, von dem Text auch, zum Buch. Und das ist es doch. Lesen lernen ist doch Freude am Geschichten erzählen finden. Zu dieser Freude finden. Und
das könnten Sie, also ich habe erst überlegt, wenn man jetzt ausgerechnet auf den Text verzichtet und nur das Bild anbietet, dann ist der Impuls wahrscheinlich, lass deine Fantasie spazieren gehen, übe es, eine Geschichte zu erzählen. Aber wie daraus dann Lesekompetenz werden soll, das ist mir noch nicht klar.
Das ist Lesekompetenz. Lesekompetenz ist Freude an der Geschichte. Ich muss erstmal die Geschichte erfahren wollen. Ich möchte über das Buch in Kontakt zur Welt treten. Ein Buch ist ja ein Fenster zur Welt. Irgendjemand anders hat einen Blick auf seinen Blick auf die Welt und erzählt mir das. Und so ist das beim Buch auch, also beim Bilderbuch, beim Silent Buch auch.
Herr Giese, zum Schluss, jetzt haben Sie wahrscheinlich noch etwas mitbekommen, von dem ich gar nicht weiß, ob Sie davon schon gehört hatten.
Von dem Silent Book.
Ja.
Also grundsätzlich ist es aber, was ich völlig richtig finde, ich kenne es nicht, das Format, aber ich finde es völlig richtig zu sagen, da ist eine Geschichte, auch wenn die im Bild ist sozusagen, und wir füllen die. Und daraus wird Sprache. Und das ist auch ein Teil von Lesen lernen und von Motivation zum Lesen. Da stimme ich voll zu.
Genau das haben wir uns gewünscht, dass hier nicht nur eine Misere beklagt, sondern dass auch Ideen ausgetauscht werden. Ich glaube, wir hatten eine ganze Reihe von Impulsen hier in der Sendung. Bedanke mich ganz herzlich dafür bei allen, die sich beteiligt hatten. Und unsere Gäste waren Kirsten Boje, Stefan Giese als Grundschulleiter in Hamburg und Erik Vaccaro vom Amt für Bildung in Hamburg. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich gebe ab an Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer.